guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 17. Dezember 2025 und heute gibt es zunächst zwei Schwerpunkte. War es doch Mord? Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Schwester von Mahdi Bennahdjah geprüft, der vor rund 2 Jahren im Südschwarzwald getötet wurde von einem Rechten. Und Chile hat rechts gewählt. Außerdem gibt's Infos zu der neuen Besetzung im Lüner Holz gegen einen Autobahnausbau und dann noch einige Nachrichten. Am gestrigen Dienstag fand am Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Revisionsverfahren wegen der Tötung des Tunesiers Mahdi Bennahdjah in Rickenbach im Schwarzwald vor knapp 2 Jahren statt. Vor einem Jahr hatte das Landgericht Waldshut-Tiengen den Mordvorwurf ausdrücklich zurückgewiesen und Patrick E. in einem Deal-Urteil wegen Totschlags verurteilt. Die Schwester des Getöteten, Suleika Bennahdjah, lässt das Urteil nun prüfen. Vor dem Bundesgerichtshof wurde sie von dem Hamburger Rechtsanwalt Carsten Gericke vertreten. Dieser wirft dem Landgericht Waldshut-Tiengen gravierende Rechtsfehler vor. In Karlsruhe zeigte sich eine ungewöhnliche Allianz, denn auch die Bundesanwaltschaft hält das Urteil für angreifbar. Radio Dreieckland war vor Ort. Wir hören in dem folgenden Beitrag, wie die Verhandlung lief und wie Rechtsanwalt Gericke die Revision begründet und was sich Suleika Bennahdjah vom Bundesgerichtshof erhofft. Die Urteilsverkündung ist für Dienstag, den 13. Januar 2026 um 10 Uhr angekündigt.
Am 23. Dezember 2023 wird der 38-jährige Mahdi Bennahdjah in einer geflüchteten Unterkunft im südbadischen Rickenbach erschossen. Der Täter ist Patrick E., ein 58-jähriger Deutscher aus der Region. Nach der Tat zerstückelt er den Leichnam, umwickelt die Teile mit Stacheldraht und wirft diese in den Rhein. Schon früh gibt es Hinweise auf ein rassistisches Tatmotiv, die aber vom Landgericht Waldshut-Tiengen, das dann ein Jahr später über den Fall verhandelt, nicht ansatzweise angemessen gewürdigt werden. Im November 2024 verurteilt das Landgericht Waldshut-Tiengen nach einem Deal den Angeklagten wegen Totschlags zu 6 Jahren und 10 Monaten Haft. Ein Mordurteil lehnt das Landgericht ab. Niedrige Beweggründe oder ein politisches Motiv erkennt es nicht an. Für die Angehörigen und viele Beobachtende bleibt genau das der zentrale blinde Fleck dieses Prozesses. Der Angeklagte hatte nachweislich eine extrem rechte Einstellung. Er verklebte Sticker des rechtsextremen Magazins Kompakt. Es gibt Bilder vom Angeklagten, auf welchen er sich als Hitler darstellt. Über seinem Carport stand Deutsches Schutzgebiet und über der Hundehütte Wolfsschanze, bekanntlich der Tarnname für ein militärisches Lagezentrum des Führungsstabes der deutschen Wehrmacht und eines der Führungshauptquartiere Adolf Hitlers. All das genügte dem Landgericht jedoch nicht, ein rassistisches Tatmotiv anzunehmen. Ja, so das Landgericht, der Angeklagte habe etwas gegen Schwarze, aber das Opfer sei doch ein hellhäutiger Tunesier gewesen. Es ist dann die Schwester von Mahdi, die Revision einlegt. Ihr Vorwurf? Das Gericht habe mögliche Mordmerkmale, insbesondere niedrige Beweggründe und Heimtücke, nicht konsequent geprüft. Auch der Verurteilte selbst ging in Revision. Am 16. Dezember verhandelte in Karlsruhe der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Revision von Suleika Bennahdjah, der Schwester von Mahdi. Wie der Vorsitzende Richter, Professor Dr. Jäger, einleitend betont, gehe es ausschließlich um ihre Revision. Auch der Angeklagte selbst hatte das Urteil angefochten, aber über diese Revision wurde noch nicht entschieden oder verhandelt. Rund eine Stunde sollte die mündliche Verhandlung dauern. Der Beginn verzögerte sich um ein paar Minuten, denn es waren so viele ZuschauerInnen noch nicht durch die Eingangskontrollen gelangt, dass das Gericht zuwarten wollte, bis auch die letzten Interessentinnen Einlass gefunden hatten. Die stellvertretende Vorsitzende Richterin, Frau Dr. Fischer, gab dann zu Beginn einen kurzen Bericht über den zugrunde liegenden Fall und teilte mit, dass der Bundesgerichtshof intensiver prüfen wolle, ob der Angeklagte vielleicht doch heimtückisch gehandelt habe oder ob doch sogenannte niedrige Beweggründe vorgelegen haben könnten. Da jedoch in einer Revision nicht mehr die Tat selbst aufgerollt wird, sondern das Urteil nur auf Rechtsfehler geprüft werden kann, wurde gleich nach dem Bericht der Richterin mit den Plädoyers begonnen. Die Hauptarbeit einer solchen Revision liegt in den oft sehr umfangreichen Schriftsätzen, die im Vorfeld eingereicht und ausgetauscht werden. Da die Nebenklage das Rechtsmittel eingelegt hatte, fing der für die Revision engagierte Hamburger Rechtsanwalt Carsten Gericke mit seinem Plädoyer an. Er legte in seinem rund viertelstündigen Vortrag die Schwachstellen des Urteils des Landgerichts offen. Die Wertung des Landgerichts, wonach weder Heimtücke noch niedrige Beweggründe nachweisbar wären, seien rechtsfehlerhaft. Mahdi Bennadjer sei arg und wehrlos gewesen. Er habe nicht mit einem Angriff gerechnet und auch nicht mit einem solchen rechnen müssen. Dazu der Rechtsanwalt der Nebenklägerin im Anschluss an die Verhandlung.
Für das Merkmal der Heimtücke kommt es darauf an, ob der Getötete, wie Herr Bennadjer, zum Zeitpunkt arg und wehrlos gewesen ist. Arg und Wehrlosigkeit hat das Landgericht hier verneint mit der Erwägung, es habe vor mit der Unterkunft einen Streit gegeben, in dem auch irgendwie der Angeklagte bedrohlich gewesen sei. Dann habe sich der Getötete in seine Unterkunft zurückgezogen und die Türen offen gelassen. Und dies zeige aus Sicht der Kammer, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr arglos gewesen sei. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Im Gegenteil zeigt für mich der Umstand, dass er sich in seine Unterkunft zurückbegeben hat, gerade dass er nicht damit gerechnet hat, nunmehr irgendwie mit einer Schusswaffe angegriffen zu werden.
Zudem ist unstreitig, dass der Angeklagte eine rechtsradikale oder rechtsextreme Gesinnung hat. Hören wir noch einmal Rechtsanwalt Gericke.
Ja, das Gericht hat einerseits eine Vielzahl von Indizien irgendwie festgestellt, die auf einen rechtsextremen, rechtsradikalen Hintergrund, eine entsprechende Grundeinstellung verweisen. Bilder von Hitler irgendwie zur Waffen-SS, NS-verherrlichende Literatur, eine Vielzahl irgendwie von Indizien, die dafür sprechen. Und ich meine, diese Umstände hätten bei der Frage der niedrigen Beweggründe erörtert und gewürdigt werden müssen, gerade im Hinblick auf die Frage, ob hier ein bestimmtes Menschenbild existiert, rassistisch motiviert irgendwie zu töten.
Rechtsanwalt Gericke stellte am Schluss seines Plädoyers den Antrag, das Urteil des Landgerichtes aufzuheben und den Fall an ein anderes Landgericht in Baden-Württemberg zurückzugeben. Also ausdrücklich gerade nicht nach Waldshut-Tiengen. Zu eng seien dort die Verflechtungen. Dazu noch einmal Rechtsanwalt Carsten Gericke im Anschluss an die Verhandlung.
Wir denken das irgendwie so, dass irgendwie Klima wie in Waldshut-Tiengen, einem vergleichsweise kleinen Gericht, irgendwie derart vorbelastet ist durch die Auseinandersetzung um irgendwie die erste Verhandlung, um Presseschelte, Medienschelte, die es in dem Zusammenhang gegeben hat, gegen Journalistinnen, die die Art und Weise der Verhandlungsführung, insbesondere die getroffene Verständigung, kritisiert haben, dass es irgendwie sinnvoll ist, irgendwie die Sache vor einem anderen Gericht irgendwie neu zu verhandeln.
Die Bundesanwaltschaft wurde vertreten von einer sehr eloquenten Staatsanwältin, die mit geradezu schauspielerischem Talent nachdrücklich für das Gericht und Publikum vortrug, weshalb Mahdi arg und wehrlos war, wie Mahdi dem späteren Täter den Rücken zudrehte, wie Mahdi ins Haus zurückging und die Haustüre offen ließ. Das Mahdi also gerade nicht mit einem Angriff, zumal nicht mit einer Schusswaffe rechnete oder zu rechnen brauchte. In diesem Punkt, wie auch in allen weiteren Punkten, schloss sich die Vertreterin des Generalbundesanwaltes, dem Rechtsanwalt von Suleyka Bennadjer, an und beantragte somit ebenfalls, das Urteil aufzuheben und einem anderen Landgericht als jenem in Waldshut-Tiengen aufzugeben, die Sache neu zu verhandeln. Abschließend kam noch der Anwalt Waldemar Evimov aus Schopfheim zu Wort. Er vertritt den Angeklagten. Rechtsanwalt Evimov war anderer Ansicht als seine Vorrednerinnen. Denn zu Recht seien Heimtücke und niedrige Beweggründe vom Landgericht verneint worden. Bundesanwaltschaft und Nebenklage, so der Anwalt, würden lediglich versuchen, die Beweise anders zu würdigen. Das sei nicht zulässig. Wenn der Bundesgerichtshof aber das Urteil doch aufheben sollte, dann müsse wieder das Landgericht Waldshut-Tiengen verhandeln. Es gebe gar keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit der dortigen Richterschaft zu zweifeln. In einem letzten Wort, das der Angeklagte über seinen Anwalt vortragen ließ, beteuerte dieser, die Tat nicht gewollt zu haben, er sei kein Nazi, er bete für die Hinterbliebenen und hoffe auf Vergebung eines Tages. Der Angeklagte war jedoch zu der Verhandlung nach Karlsruhe nicht aus der Haft vorgeführt worden. Das ist die übliche Praxis in solchen Fällen. Unter den ZuschauerInnen saß jedoch in der ersten Reihe Suleika Benatscher, die Schwester von Mahdi. Ob die auf 10 Uhr für den 13. Januar 2026 festgesetzte Urteilsverkündung aufgezeichnet und dann übertragen werden wird, das ist noch offen. Der Anwalt des Angeklagten möchte das nicht, wie er auf Frage des Vorsitzenden betont. Die Familie des Angeklagten werde schon jetzt befeuert von der Berichterstattung angefeindet. Das letzte Wort in diesem Beitrag hier gehört der Schwester von Mahdi, Suleika Benatscher. Was erwartet, was erhofft sie sich von dem Urteil im Januar?
أنا عندي ثقة كبيرة في القانون الألماني، ذلك أنه أول من وضع هذا القانون هم أشخاص يعني طبيعيين وما يرضون.
Ich habe absolutes Vertrauen in die deutsche Gesetzgebung. Schlussendlich wird diese auch von Menschen gemacht, die auch einen solchen rassistischen Umgang nicht dulden. Mein Wunsch ist, dass das Wort Rassismus generell aus allen Wörterbüchern dieser Welt gestrichen wird.
Ja, und vor dem Gericht. Dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe versammelten sich am gestrigen Dienstag AktivistInnen, um ihre Unterstützung der Schwester des Getöteten auszudrücken. Suleika Benatscher sieht in der Tötung ihres Bruders einen rassistischen Mord und fordert ein gerechtes Urteil durch deutsche Gerichte.
Suleika Benazir ist den Tränen nahe, als sie den Gerichtssaal des Bundesgerichtshofes verlässt, um sich den Fragen eines ARD-Journalisten zu stellen. Bereits zum zweiten Mal war sie aus Tunesien nach Deutschland gereist, nachdem ihr Bruder nahe Rickenbach im Schwarzwald von einem Rechtsradikalen erschossen wurde. Als Nebenklägerin kämpft sie dafür, dass ein deutsches Gericht die Tötung von Mahdi Benazir als Mord anerkennt. Der Journalist fragt, ob sie glaubt, es sei eine rassistische Tat gewesen.
أكيد أنا يعني أعتبر هذا الفعل قمة العنصرية حتى أنه بعد القتل طريقة التعامل.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe den Rassismus als Ursprung dieser Tat. Für mich deutet gerade auch die Art und Weise, wie er sich der Leiche entsorgt hat, darauf.
Bei der Verhandlung des Falles im November 2024 am Landgericht Waldshutingen konnte Suleika nach langem Ringen gerade noch rechtzeitig zum letzten Prozesstermin und der Urteilsverkündung anwesend sein. Die Beratungsstelle für Betroffene von rechter Gewalt, die Leuchtlinie, hatte Kontakt zu ihr aufgenommen und geholfen, ihre Beteiligung am Verfahren als Nebenklägerin zu organisieren. Der Täter, Patrick E., erhielt eine verhältnismäßig geringe Strafe von 6 Jahren und 10 Monaten Haft wegen Totschlags. Die offen ausgelebte rassistische Gesinnung des Täters spielte für das Urteil durch den Richter am Landgericht Waldshutingen aber keine Rolle. Suleika ließ sich dadurch nicht erschüttern und strebte ein Revisionsverfahren an.
Ich habe absolutes Vertrauen in die deutsche Gesetzgebung. Schlussendlich wird diese auch von Menschen gemacht, die auch einen solchen rassistischen Umgang nicht dulden.
Während des Revisionsverfahrens am Bundesgerichtshof in Karlsruhe kritisierte auch die Vertreterin der Bundesanwaltschaft das ursprüngliche Urteil. Sowohl das Mordmerkmal der Heimtücke als auch das der niedrigen Beweggründe, wozu ein mögliches rassistisches Motiv des Täters zählen würde, seien in Waldshutingen fälschlicherweise ausgeschlossen worden. Damit folgte die Bundesanwaltschaft nicht nur der Einschätzung der Nebenklage, sondern auch der von BeobachterInnen, die den Prozess von Beginn an solidarisch begleiteten. Damals wurde kritisiert, dass Mahdi Benazir vor allen Dingen als aufmüpfiger Geflüchteter stigmatisiert wurde, während das Gericht die rechtsextreme Gesinnung des Täters herunterspielte. Eine Beobachterin, die mit etwa 20 anderen zur Unterstützung Suleika Benazirs nach Karlsruhe gereist war, zeigte sich auch von der Verhandlung des Revisionsverfahrens enttäuscht.
Es ist natürlich vielleicht auch nicht anders zu erwarten von deutschen Gerichten, aber der Fall wurde sozusagen schon ganz schön runtergestampft auf sozusagen, es gibt so den einen Täter, seine Aussagen stehen da, als wären es Fakten und sind sozusagen, werden gar nicht mehr gelabelt als Aussagen des Angeklagten, sondern als das, was Mahdi tatsächlich gesagt hat, was ich ziemlich krass fand, dass eigentlich gar kein Zweifel mehr daran gelassen wird, dass das jetzt sozusagen der faktische Hergang ist. Und es ist natürlich auch schwierig. Ein Toter kann nicht mehr selber für sich sprechen. Und nichtsdestotrotz finde ich es halt total bedenklich, einfach die Erzählung des Angeklagten zu übernehmen in dem Wortlaut. Und ja, es wurde schon sehr viel sozusagen die Beschimpfungen, die Macht, die dann so gegen den Angeklagten und die Familie wohl ausgedrückt haben soll, irgendwie wurden sehr oft wiederholt und es wurde sich so quasi darüber empört, zumindest von eben von der Vertretung, also des Anwalts, des Angeklagten. Und ja, das finde ich irgendwie einfach extrem albern. Also es war insgesamt schon sehr täterzentriert und ja, angesichts des Schmerzes, den dieser in meinen Augen Mord hinterlassen hat, auch einfach respektlos.
Bereits nach den Enttäuschungen des ersten Verfahrens hatten UnterstützerInnen die Initiative Mahdi Benazir ins Leben gerufen, die seitdem an der Seite der Angehörigen Mahdis für eine gerechte Aufarbeitung eintritt. Auch nach dem Ende der Verhandlung am Bundesgerichtshof versammeln sich die UnterstützerInnen vor dem Gebäude zu einer Solidaritätsaktion.
Also wir haben uns dann danach vorm Gerichtssaal, also am Ausgang, getroffen und hatten ein Transpi dabei und haben auch mit Schildern, wo so Gerechtigkeit für Mahdi drauf stand, auf Arabisch und Englisch, nochmal unsere Solidarität vor allem für Suleika auch ausgedrückt. Und ich fand es besonders beachtlich, dass eigentlich im Prozess Mahdis Name kein einziges Mal vorkam und auch Suleika weder selber geredet hat, noch ihr Name genannt wurde und auch der Name des Täters nicht. Also das ist schon irgendwie absurd, wie sehr es dann um so juristische Klauseln dann nur ging, obwohl es ja ein sehr bewegender Fall ist und sie ist auch immer wieder, ja, hat immer wieder geweint und es war einfach sehr bewegend und hat mich auf jeden Fall sehr berührt und ich glaube viele von uns.
Nach dem Gespräch mit der Presse stellt sich auch Suleika mit Tränen im Gesicht, aber kämpferischer Miene noch einmal hinter das Transparent, das die Aufschrift Justice für Mahdi auf Englisch und Arabisch trägt. Für eine Woche ist sie nun anlässlich des Revisionsverfahrens in Deutschland. Die Entscheidung, ob der Fall neu verhandelt werden muss, soll am 13. Januar 2026 verkündet werden. Aber schon jetzt macht Suleika deutlich, dass es ihr um mehr geht.
Mein Wunsch ist es, dass das Wort Rassismus generell aus allen Wörterbüchern dieser Welt gestrichen wird.
Wenn ihr weitere Hintergründe zu diesem Fall erfahren möchtet, dann schaut nach. Wir haben vor einem Jahr ausgiebig berichtet über die Gerichtsverhandlungen und die Umstände. Auf rdl.de findet ihr die Beiträge. Extremrechte José Antonio Kast hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen und wird im März des kommenden Jahres sein Amt antreten. In der Stichwahl am 14. Dezember erhielt er 58% der Stimmen. Die linke Kandidatin Jeannette Jara erzielte 42%. Im Wahlkampf setzte Kast vor allem auf die Themen Sicherheit, Migration und Wirtschaftswachstum. Wir haben mit unserer Korrespondentin und ehemaligen RDL-Sendungsmachenden Maria Paz Villalobos gesprochen, die uns erzählt, wie die Stimmung vor Ort in Chile aussieht, was ihre Einschätzung ist, wie es zu diesem Wahlergebnis kam und was das Ganze für eine emanzipatorische Bewegung in Chile bedeutet.
Die Stimmung nach der Wahl, das ist ein bisschen schwer zu schätzen. Es waren 60% von der Bevölkerung, der nach diese Pinochetisten-Nazi gewählt hat, aber das spürt man nicht auf der Straße. Ich meine, diese Freude, ne, das ist ein historischer Gewinn. Ne, über 60% ist seit Dekaden nicht mehr in Chile passiert. Und man könnte sich vorgestellt, dass es eine große Freude auf der Straße sein würde. Aber das ist nicht so. Und in der progressiven Seite, so, es ist eine große Katastrophe. Es gibt auch viele Angst von vielen Menschen, vor allem alte Menschen, die diese Diktatur von Pinochet doch erlebt haben und die nicht glauben können, dass sowas wieder an der Macht kommt. Ja, da waren viele Zeichnungen, dass sowas passieren könnte. Aber trotzdem ist man überrascht. Und ich meine nicht nur die progressive Seite dieses Land ist überrascht, sondern trotzdem, obwohl die Rechten gewonnen haben, diese Kast, diese Nazi, hatte nicht die Unterstützung von der rechten Seite der politischen Parteien. Ne? Der ist ja nicht geliebt, der hat keine richtige Erfahrung in Politik, obwohl er 16 Jahre im Parlament gesetzt ist, hat er nichts gemacht und deswegen ist es so Extremisten, dass nicht mal die konservativen Parteien glauben an seinen Worten. Der Kast hat krass gelogen und deswegen nicht mal sein Bruder, der auch im Parlament sitzt, hat seine Unterstützung nicht für ihn. So, es ist ja auch komisch, sich zu fragen, wie wird er regieren. Ne? Der hat sehr, sehr schlechte Sachen gegenüber die andere Kandidatin, die auch recht ist. Und die auch aus einer Nazi-Familie kommt. Aber die Evelyn Matthei, die auf jeden Fall viel mehr Erfahrung hat und viel mehr zentral ist. Meine Meinung nach diesen Resultaten sozusagen, es ist keine Überraschung, richtig zu sagen, wenn man die Geschichte, die letzten 10 Jahre auf der Welt sieht, ich denke, dieser Sieg ist kein Resultat aus einem ganz guten Programm oder ganz guten Regierungsprojekt, sondern ist das Resultat einer großen Kampagne gegenüber der Wahrheit. Wir nennen es Desinformation auf Spanisch. Es ist einfach eine Fake News-Strategie und das ist genau dasselbe, dass man in England mit dem Brexit erfahren hat oder in Kolumbien mit dem Friedensprozess, ne? Oder Milei an der Macht in Argentinien. Ne? Das sind nur Resultate von enormen Kampagnen, die durch Social Medien, durch grobe Lügen diese Stimmungen kriegen. So, ist ein Sieg von der Fake News Kampagne. Meiner Meinung nach, der Rechten hat nicht gewonnen. Und deswegen, man hört keine Freude auf der Straße. Es ist ein enormes Risiko, vor allem für die Leute, die soziale Hilfe kriegen. Weil Kast hat gesagt, dass er viel Geld von der Stadt wegnehmen würde. Und er hat nie gesagt, wie oder woher oder welche Programme aufhören würden oder sowas. So, es gibt eine enorme Unsicherheit, was wird er machen? Und das ist ein Risiko, eine enorme, es ist eine Gefahr. Der Sieg von der Pinochetismus heute ist ein enormer Frust für die sozialen Bewegungen. Es ist eine große Gefahr. Es ist ja auch sehr traurig, weil die sozialen Bewegungen hier in Chile haben einen langen Kampf um ihre Rechten oder ihren Projekten und Ideen. Und alles, was die bisher gekriegt haben oder geschafft haben, ist in Risiko. Nicht nur durch Kast oder direkt die Regierung, sondern auch im Parlament. Im Parlament setze ich heute Leute, die im Gefängnis sein sollten. Und es ist ein paar Jahre Schritt dahinter. Und das fordert uns mehr Bemühungen, viel mehr Bemühungen. In Umweltaspekten, es ist eine andere große Gefahr. Und das bedeutet nur mehr Arbeit für diejenigen, die immer wieder für die Umwelt oder für die Rechte von den sozialen Bewegungen arbeiten. Die Gesellschaft hört nicht so richtig zu. Die Gesellschaft in Chile, es ist mehr eine Konsumentengruppe als eine Gesellschaft oder BürgerInnen. So, es ist sehr traurig. Und das Resultat 50 Jahre Neoliberalismus und das in Chile, das Labor von dem Neoliberalismus bis jetzt immer noch ist. So, es gibt viel Angst in verschiedenen Gruppen, aber das wird auch viel Kraft wecken. Und das braucht man seit langem. Die Ergebnisse unter Verfassungsprojekt in 2021 hat uns schon gezeigt, wie das kommt. Und das wird viel mehr Kraft von den Leuten brauchen. Und das ist ja alles. Und von wegen, wie geht es weiter? Man wird sehen, diese neue Generationen, die nach einem Nazi-Pinochetisten gewählt haben, werden jetzt selber erfahren, was das bedeutet. Vielleicht hilft an die Bevölkerung, ein bisschen zu wecken, ein bisschen zu die Augen ein bisschen aufzumachen als Bürger, mehr als Konsumenten. Jetzt kommt der Pinochetismus wieder komplett bei uns. Und wir müssen uns dafür bereiten. Es gibt doch von einem Parlamentar der Ruf, auf der Jagd von der linken Gruppe zu gehen. Nur das erklärt ein bisschen, wie es weitergehen wird. So, wir hoffen, dass der dunkle Nacht nicht so richtig auf unseren Köpfen kommt. Aber man muss sich dafür alles vorbereiten. Diese Leute sind richtig gefährliche Menschen, die nur Elite. Alle, die nach denen gewählt haben, haben keine Ahnung, was die gewählt haben. Und vielleicht braucht man sowas erfahren, um zu verstehen, warum bis jetzt, nach 52 Jahren, so großer Widerstand gegenüber Pinochetismus bei ein paar von uns, zumindest der 40%, immer noch aktiv und präsent ist.
Das sagt die ehemalige RDL-Sendungsmachende und Chile-Korrespondentin Paz zu der Wahl des rechten José Antonio Kast zum neuen Präsidenten Chiles. Und weitere Hintergründe hört ihr im Folgenden vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Das Thema Sicherheit bestimmt zunehmend die öffentliche Debatte in Chile. Oft wird Sicherheit in einem Atemzug mit Migration genannt und mit dieser quasi gleichgesetzt. Beide Themen dominierten nun auch den Wahlkampf. Am 16. November und am 14. Dezember fanden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Monica Bravo ist am 16. November zur Stimmabgabe in das Estadio Nacional gekommen. In dem Fußballstadion im Zentrum Santiagos, in dem nach dem Putsch 1973 tausende Gefangene gefoltert und viele ermordet wurden, ist an diesem Tag ein großes Wahllokal eingerichtet.
Das wichtigste Thema ist für mich Ordnung und Sicherheit. Die Kriminalität ist einfach schrecklich. Wir können kaum noch rausgehen. Bis 7 Uhr können wir gerade noch Brot kaufen gehen. Danach geht niemand mehr raus. Es gibt Überfälle, Raub. Man kann wegen jeder Kleinigkeit ermordet werden.
Die 65-jährige agile Frau trägt grüne Bluse und Sonnenbrille. Sie ist Kleinunternehmerin, vertreibt Naturkosmetika und berät ihre Kundinnen. Monika lebt in dem einigermaßen gut situierten und ruhigen Stadtteil Junior. Auf die Frage, ob sie selbst oder jemand in ihrer Familie oder Freundeskreis von Angriffen betroffen war, beschreibt sie:
Ich sehe das jeden Tag im Fernsehen. Ich habe es auch schon selbst gesehen, weil ich meine Tochter 14 Jahre lang zur Schule gebracht habe. Da bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, jeden Tag mindestens 2 Fahrten mit dem Bus. Ich sehe oft Kriminelle, wenn ich im Bus unterwegs bin. Es ist schrecklich, wie sie aus Handtaschen rauben oder Handys stehlen. Dabei sehen manche gar nicht so aus wie Diebe.
Tatsächlich haben gewalttätige Übergriffe, Entführungen und Tötungsdelikte zugenommen. Diese stehen oft im Zusammenhang mit Drogenkriminalität oder dem Gebrauch von Waffen. Karina Noales von der feministischen Dachorganisation Coordinadora Feminista 8 de Marzo sagt dazu:
Es geht um den Zugang zu Schusswaffen. Dadurch gibt es andere Formen von Gewaltverbrechen. Es ist leichter geworden, jemanden umzubringen. Gerade diejenigen, die versprechen, gegen die Kriminalität vorzugehen, stärken allerdings oft die Verbreitung von Waffen, was wiederum zu mehr Gewalt führt. Das scheint mir wichtig, weil es ein globales Phänomen ist.
Studien des Sozialwissenschaftlichen Instituts Flaxo zufolge ist die Zahl der Angriffe auf Personen mit Todesfolge in den letzten 5 Jahren von 4,5 Fällen auf 100.000 Personen auf 6,3 Fälle gestiegen. Im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Staaten liegt Chile am unteren Ende der Skala. Die Studie weist auch nach, dass die gefühlte Bedrohung in Chile sehr hoch ist. In keinem anderen Land ist die Diskrepanz zwischen den registrierten Zahlen von gewalttätigen Übergriffen und der individuell empfundenen Unsicherheit und Angst so hoch wie in Chile. Daniel Negrete lebt in Puente Alto im Südosten Santiagos. Er ist mit seiner Mutter und Familie ins Wahllokal gekommen. Für ihn sind soziale Fragen am wichtigsten.
Siempre va a ser lo social.
Es geht immer um die sozialen Probleme. Wenn wir die nicht lösen, haben wir nichts geschafft. Kriminalität ist doch das Ergebnis von etwas, von einem System, das nicht funktioniert. Das System schafft Kriminelle, sie entstehen nicht einfach so. Viele Leute sagen, man muss gegen die Kriminalität kämpfen. Sie wollen mehr Gefängnisse, die Grenzen dicht machen, Bomben und Minen einsetzen. Aber das ist doch keine Lösung. Und es hängt auch nicht nur von der Regierung ab, die gerade an der Macht ist, sondern es geht darum, ob wir vor allem gute Bildung haben, außerdem Gesundheitsversorgung, Sportplätze und andere Räume. All das gibt es hier nicht. Alle klagen darüber, aber niemand kümmert sich um die Ursachen.
Solche Stimmen sind jedoch auch in dem sozioökonomisch schwachen Sektor von Puente Alto klar in der Minderheit. Die allgemeine soziale Unzufriedenheit, die 2019-2020 noch in eine breite soziale Bewegung mündete, äußert sich heute weniger als Kritik an dem neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem viele Menschen sich keine gute Bildung oder Gesundheitsversorgung leisten können und in dem Löhne und Renten sehr niedrig sind. Sie drückt sich stattdessen häufig in Frust und Verzweiflung, in Wut auf den Staat und die Politik, in nationalistischen Tönen und in Rufen nach einem radikalen Wandel und einer starken Hand aus.
Ja, Nummer 1.
Franco Parisi.
Dos.
Janet Jara.
Diese Stimmung nutzte vor allem den populistischen Franco Parisi vom Partido de la Gente. Er landete mit insgesamt fast 20% der Stimmen auf dem dritten Platz. Außerdem profitierte von dem Sicherheitsdiskurs und der aufgeladenen Stimmung die politische Rechte. Am stärksten José Antonio Kast, der deutschstämmige Sohn eines Wehrmachtssoldaten und NSDAP-Mitglieds, dessen Familie in vielerlei Hinsicht mit der chilenischen Diktatur verbunden war. Kast kommt ursprünglich aus der Pinochet-Nachfolgepartei UDI. Er gründete aber 2019 die noch weiter rechts stehende Republikanische Partei Chiles. Nach 2017 und 2021 trat er nun zum dritten Mal als Präsidentschaftskandidat an. Mit 24% der Stimmen lag er nur 3% hinter der führenden Janet Jara aus der Kommunistischen Partei. Sie vertritt das Mitte-Links-Bündnis Unidad por Chile und erhielt 27% der Stimmen. Auch Jara fordert eine strengere Sicherheitspolitik. Und auch Abschiebungen und Abschottung der Grenzen. Sie verbindet die Diskussion um Sicherheit aber mit Forderungen nach sozialer Absicherung. Für die Stichwahl nahm sie auch Forderungen von anderen KandidatInnen auf, wie die Senkung von Mehrwertsteuern auf Medikamente oder die Begrenzung von Einkommen für Regierungsmitglieder auf umgerechnet 5.000 Euro im Monat.
Evelyn Madei, Franco Parisi.
Die anderen RechtsaußenkandidatInnen Evelyn Matthei von der UDI und Johannes Kaisert von der National-Libertären Partei erklärten nach der ersten Wahlrunde, dass sie Kast unterstützen. Schließlich erzielte Kast in der Stichwahl am 14. Dezember rund 58% der Stimmen, Jara erreichte 42%. Für die Feministin Karina Noales zeichnete sich bereits vor der Stichwahl ab, dass Kast gewinnen würde und dass Chile in den nächsten 4 Jahren von einem Bündnis rechter Parteien regiert werden würde.
Angeführt von einem extrem rechten pinochetistischen Flügel und auch mit einem pinochetistischen Programm. Dieses politische Spektrum existiert in Chile schon lange. Es ist aber noch nie durch eine Wahl der Bevölkerung oder mit einer relativ breiten sozialen Basis an die Regierung gekommen. Diese Entwicklung ist neu. Sie wurde zum einen durch den globalen Kontext begünstigt, aber auch dadurch, dass die Rechte in einem politischen Klima permanenter Ablehnung in der Oppositionsrolle war. Hinzu kommt ein in medialer Hinsicht sehr wirksamer Antikommunismus.
Kast steht für eine Rückorientierung auf pinochetistische Positionen und für einen patriarchalen Backlash. International ist er bestens mit der extremen Rechten vernetzt. Von 2022 bis 2024 war er der Vorsitzende des erzkonservativen, religiös orientierten Political Network for Values. Er tritt regelmäßig bei Events der rechten Vox-Partei und bei der Conservative Political Action Conference, der CPAC, auf. Diese stammt aus dem US-amerikanischen Republikanerumfeld. Bei der CPAC im Mai 2025 in Budapest kündigte er einen Kreuzzug gegen illegale Migration an und sagte:
Die organisierte Kriminalität, der Drogenhandel, die Gewalt und der Terrorismus haben unser Land übernommen und sind dabei, es komplett zu zerstören. Wenn wir an der Regierung sind, werden wir harte Maßnahmen ergreifen. Diese Leute sollen weder arbeiten noch Unterstützung erhalten können und auch kein Geld mehr ins Ausland schicken. Wir werden ihnen das Leben so schwer wie möglich machen.
Konkrete Vorbereitungen für die Umsetzung dieser Politik laufen bereits. Im September tauschte sich Kast bei einer Italienreise mit der dortigen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni über deren Abschottungspolitik aus. Außerdem besuchte Kast das Megagefängnis Secot in El Salvador, in dem tausende Gefangene unter unmenschlichen Bedingungen gehalten werden. Kürzlich empfing er in Chile auch den salvadorianischen Sicherheits- und Justizminister Gustavo Villatoro. Er wolle auch aus dessen Erfahrungen im sogenannten Kampf gegen organisierte Kriminalität und im Betreiben eines ausgedehnten Gefängnissystems lernen.
Dumai, 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 d
Die Autobahn GmbH plant, insgesamt 105 Kilometer Autobahn zwischen Lüneburg und Wolfsburg neu zu bauen. Seit dem 1. November gilt die Rodungsgenehmigung für den ersten Teilabschnitt der Autobahn. Seit Samstag, den 13. Dezember, sind einige Bäume im Norden Lüneburgs besetzt, um deren Rodung zu verhindern. Das Waldstück Lüner Holz soll zerstört werden, um die Bundesstraße B4 zum ersten Abschnitt der geplanten A39 auszubauen. Die Besetzung Lüni bleibt richtet sich gegen diesen Autobahnneubau und besteht aus mehreren Baumhäusern und Plattformen. Radio Korax sprach mit einer Aktivistin vor Ort über den Ausbau der A39 und die Besetzung des Waldes.
Was motiviert dich zu dieser Waldbesetzung? Was ist dein persönlicher Grund, da jetzt mitzumischen?
Weil vor allem ich auch mich für meine Zukunft einsetzen möchte und mittlerweile schon seit einigen Jahren Klimaaktivismus mache und eben sehe, dass da Bundesregierung, Landesregierung oder generell einfach zu wenig Klimaschutz passiert und vor allem der Verkehrssektor ein sehr, sehr großer Pfeiler ist, wo wir eben hinterherhängen. Und weil es gerade so akut ist, dass gerade gerodet und dann im nächsten Schritt potenziell auch gebaut werden darf, haben wir gesagt, okay, der nächste Schritt ist, dass wir ganz aktiv mit unseren Körpern uns dagegen einsetzen und uns dem widersetzen.
Also tatsächlich auch Klimaschutz als Motivationsfaktor. Jetzt hat ja die Europäische Kommission beschlossen, die 100% Elektrifizierungsquote 2035 zu senken auf nur 90%. Aber ganz grundsätzlich gibt es ja so ein bisschen dieses Narrativ von, okay, wir müssen einfach nur den Verkehr umstellen auf elektrische Antriebe und dann wäre ja eigentlich eine Autobahn gar nicht mehr so schlimm. Soweit die These. Da würde mich noch so ein bisschen interessieren, warum ihr trotzdem sagt, diese Autobahn soll da nicht entstehen.
Der Antrieb ist ja erstmal zweitrangig, wenn wir betrachten, im ersten Schritt wird ja die Autobahn gebaut und dafür werden FFH-Gebiete durchschnitten, Vogelschutzgebiete, wertvolle landwirtschaftliche Flächen, Wälder und Moore und auch allein der Bau einer Autobahn verbraucht schon sehr viel CO2-Emissionen allein durch den Beton. Und zusätzlich muss man sagen, dass auch E-Autos nicht die perfekte oder ideale Lösung sind. Wir protestieren hier unter anderem für Klimaschutz, aber eben auch für einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, von Fahrradinfrastruktur, von Zügen und für eine insgesamt auch barrierefreie Mobilität, was wir alles im Auto-Individualverkehr nicht sehen.
Also schon ein eher umfassenderer Ansatz auch, warum diese Autobahn nicht entstehen soll. Ich habe in der Pressemitteilung auch gelesen, dass es auch um den Schutz der örtlichen Natur geht. Vielleicht da ein kleiner Einblick, wenn ihr jetzt die letzten Tage in diesem Wald unterwegs seid. Was gilt es da zu schützen und welchen Auswirkungen hätte der Bau dieser Autobahn?
Ganz direkt vor Ort in Lüneburg gibt es zum Beispiel Fledermausarten, gibt wirklich viele alte Bäume. Das ist zwar ein bewirtschafteter Wald, aber es ist trotzdem ein Mischwald, ein sehr alter Mischwald. Und auch ein sehr großer Wald in Lüneburg, wo einfach viele Menschen sich auch erholen und den viele Menschen auch einfach als Rückzugsort nutzen, so ein bisschen als grüne Oase.
Das ist also so ein bisschen dieser Ort und Kontext. Es ist natürlich jetzt so, klar, die Rodung ist jetzt eigentlich genehmigt und die Autobahn soll gebaut werden. Das ist natürlich nicht der Anfang von dem Prozess, dass da eine Autobahn entstehen soll. Wie akut ist diese Rodungsgefahr jetzt gerade im Moment?
Es gibt, wie gesagt, was du gerade schon erzählt hast, es gibt Ausschreibungen und seit November dürfte auf jeden Fall gerodet werden. Wir wissen noch nicht, welche Firma den Auftrag bekommen hat, aber sobald die Autobahn GmbH veröffentlicht, welche Firma roden wird, gehen wir davon aus, dass auch sehr schnell Tatsachen geschaffen werden. Und deswegen sind wir jetzt da, weil es eben gerade sehr unberechenbar ist. Es gibt zwar für den Bau der Straße an sich jetzt doch, es gab zuletzt viel hin und her, aber es gibt von Landes- und von Bundesebene noch keine Gelder. Für andere Straßen werden sie aber auch gerade schnell erschaffen, diese Gelder. Und wir sehen ja auch, dass wenn Geld benötigt wird, dann ist es halt auch irgendwie möglich. Deswegen gehen wir davon aus, dass auch da die noch fehlenden Gelder der Autobahn GmbH, die Autobahn GmbH nicht davor zurückschrecken lassen, trotzdem schon zu roden und erste Tatsachen zu schaffen.
Das zieht sich ja so ein bisschen durch bei den Autobahnbauprojekten, dass es immer ein bisschen unklar ist, wann es genau wie konkret weitergeht. Bei den vergangenen Waldbesetzungen war das ja auch immer wieder Thema, dass dann sehr schnell und sehr plötzlich auch die Rodungen dann kamen und entsprechende Räumungen. Vielleicht noch kurz Kontext. Es gibt gerade noch ein Gerichtsverfahren, wo um dieses Planfeststellungsverfahren gerungen wird vom Bundesverwaltungsgericht. Das hat aber keine aufschiebende Wirkung. Aber es gab natürlich auch im Vorfeld schon einen Protest gegen diesen Bau mit Petitionen, mit Kundgebungen auch aus einer Bürgerschaft vor Ort, die sich gegen diesen Autobahnausbau richtet. Aber vielleicht statt der Blick zurück auf was das nicht verhindert hat, sondern wo dann trotzdem beschlossen wurde, eine Autobahn zu bauen, stattdessen der Blick nach vorne. Wie geht es für euch jetzt weiter oder was braucht es, dass euer Protest erfolgreich sein kann?
Also es braucht auf jeden Fall Unterstützung von vor Ort und von vielen anderen Menschen. Man muss nicht klettern können oder irgendwie Baumhäuser bauen können. Es reicht auch, einfach vor Ort da zu sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir organisieren immer mal wieder in Lüneburg Fahrraddemonstrationen zum Beispiel und da mitzukommen und zu zeigen, dass es mehr Menschen sind als wir, die da in den Bäumen sind, die gegen diese Autobahn sind. Denn es gibt sehr viele gute Argumente dagegen. Und du hast gerade noch was gesagt mit der aufschiebenden Wirkung. Das ist auch einer der Punkte, warum wir da sind. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Wir hoffen natürlich aber, dass sie positiv für uns ausgeht. Und eben deshalb müssen wir die Rodung auch verzögern, um das Urteil bei der Klage abzuwarten. Ja.
Ihr seid hier immer noch beim Infomagazin bei Radio Dreieckland und jetzt folgen die feministischen Nachrichten. Wohlgemerkt ausgesucht und nicht neutral.
Das erste, was ich ziemlich spannend finde, ist aber in Wien, ein bisschen weiter weg, eine Ausstellung mit dem Namen Women Against War in Wien im Museumsquartier Vorhof. Und ich zitiere da mal aus der Ankündigung: am 9.12. bis 31.01. findet die Ausstellung Women Against War statt. Die Installation gibt Einblicke in 16 Lebensgeschichten von Frauen, von Flinterpersonen in Russland, die aufgrund ihrer politischen Überzeugungen und ihres Aktivismus Repression und staatliche Gewalt erfahren. Jede dieser Personen wurde von einer Künstlerin aus Russland und Belarus porträtiert, von denen die meisten anonym bleiben müssen, um ihre Sicherheit nicht zu gefährden. Und wie ihr ja alle wisst, seit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine haben Tausende von Frauen, Flinterpersonen in Russland Maßnahmen ergriffen gegen den Krieg und das Regime mit Straßenprotesten, organisierten, subversiven Kampagnen wie selbstgedruckten Partisanenzeitungen und so weiter zu protestieren. Als Reaktion erfuhren sie Repressionen, Verhaftungen bis hin zu langjährigen Haftstrafen. Allein seit Februar 2022 wurden mehr als 20.000 Menschen wegen der Kritik am Regime von Antikriegsäußerungen inhaftiert. Und es sind unglaublich viele Feministinnen geflohen nach Europa, in die USA, nach Australien und so weiter. Und machen von hier aus auch weiter Politik. Und diese Ausstellung in Wien wurde eben von einerseits von Feminist Anti-War Resistance kuratiert, das ist der Zusammenschluss von den AntikriegsfeministInnen, also von denen, und auch Unterstützung von Österreichs Bundesministerium für Wohnen, Kunst und Kultur und mit dem Museumsquartier. Genau, und das ist eben vom 9.12. bis 31.01. und falls noch welche so eine Reise machen wollen, ich finde es super spannend und im Netz gibt es auch Bilder dazu, also von den Künstlerinnen, diese Porträts, das ist sehr eindrücklich, wo ich auch gedacht habe, wäre auch eine gute Idee, das hier nach Freiburg zu holen.
Ja, wäre schön. Tolle Idee.
Genau, also das wäre so meine erste Nachricht.
Wo kam die her?
Ja, die kam eben von dem Museumsquartier Vorhof Wien und ich habe auch geguckt, Anti-War Resistance oder Feminist Resistance.
Das ist eine coole Gruppe, über die haben wir auch schon, öfter mal hier berichtet.
Genau.
Ja, und was gibt's noch?
Also, was mich auch aufregt, diese Nachrichten sind nicht neutral, ihr hört das schon. Neues vom Digitalzwang, Barauszahlung der Rente wird eingestellt. Also bisher war es so, dass RentenempfängerInnen die Möglichkeit hatten, sich die Rentenzahlungen auch bar bei der Postbank auszahlen zu lassen. Also alle Leute, die kein eigenes Konto hatten, das sind ja auch viele. Und das sind zum Beispiel Wohnungslose, sind auch viele alte Flinterpersonen. Ja, und weil die Deutsche Bank als Nachfolgerin diesen Service nicht mehr anbietet, endet dieses Angebot der Barauszahlung jetzt im Dezember 2025 und damit die einzige Option, die Rente bar zu erhalten. Und ja, also die Betroffenen werden jetzt darüber informiert, dass sie das Geld nicht mehr bar kriegen.
Per Mail wahrscheinlich.
Ja, und dass sie das halt, es gibt dann auch eine Zahlungsunterbrechung, wenn sie das dann nicht in die Wege leiten. Also die müssen dann da eben sich hinwenden und eine Kontoverbindung nachreichen. und dann kriegen sie auch ihr Geld. Aber eben, wir sagen immer Barrieren abbauen, aber hier werden nochmal Barrieren richtig hochgeschraubt. Und ich finde das wirklich so ein Fall von Ageismus, also Altersdiskriminierung und Klassismus. Und ich finde, das nimmt gerade total Fahrt auf, weil es einfach viele Menschen ohne Konto gibt. Das war eine ganz kleine Meldung. Frag mich mal, wo ich die habe. Weiß ich nicht mehr so genau. Da müsste ich die Quelle nochmal suchen.
Hat die Postbank, ist die Postbank geschlossen?
Ja, anscheinend ist da jetzt die
Deutsche Bank als Nachfolgerin.
Nachfolgerin, genau.
Ich habe auch in der Eisenbahnstraße, weil ja die Hauptpostfiliale angeblich soll die auch schließen. Ich bin total.
Ja, das ist gerade irgendwie, oder auch die überhaupt bei den Sparkassen, auch diese Filialen, die haben ja dann teilweise nur noch zweimal in der Woche nachmittags 2 Stunden Öffnungszeiten. Und aber auch nur so ein paar Automaten, da ist dann auch Schlange ohne Ende. Also das ist auch wirklich für alte Menschen einfach schwierig, auch mit der Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. Und also nicht nur für alte Menschen.
Ein Downer quasi, aber was gibt's denn noch?
Ja, eine Nachricht, die ein bisschen speziell ist, und zwar aus Frankreich. Und es geht um Brigitte Macron, also die First Lady von Frankreich. Da gibt es gerade, oder gab es jetzt vor 10 Tagen, heftige Proteste von FeministInnen, weil Brigitte Macron FeministInnen, ich erzähle gerade noch, in welchem Zusammenhang, Feministinnen als dreckige Vollidiotinnen und also so richtig beschimpft hat. Das ist wohl aus dem Französischen gar nicht so richtig übersetzbar, aber das hat einen absolut vulgären Beigeschmack. Also die hat Feministinnen mit Sally Cornet beschimpft, und zwar in einem Zusammenhang, wo, ach ja, und das ist so, dass diese First Lady halt sonst sehr öffentlichkeitswirksam den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen unterstützt als Imageprojekt. Und die hat diesen Ausspruch getan in einem Gespräch mit einem Humoristen, der heißt Ari Apitan, und das wurde gefilmt. Und in diesem gefilmten Austausch mit Abitan, oder weiß nicht, wie man den ausspricht, ging es um Feministinnen, die dessen Show gestört haben, um auf den Vergewaltigungsvorwurf seiner Ex-Freundin aufmerksam zu machen. Also das sind Feministinnen, haben versucht, diese Veranstaltung zu stören, weil er einen Vergewaltigungsvorwurf hat. Und ein Gericht hatte dieses Verfahren nach jahrelangen Untersuchungen eingestellt, wie es so oft ist, und in der überwiegenden Mehrheit aller Klagen wegen Vergewaltigung aufgrund mangelnder Beweise. Ja, also, und diese protestierende Feministin hat dann die Brigitte Macron so vulgär beschimpft. Und eben, es gibt immer noch Proteste und das macht richtig Furore. Jetzt habe ich gestern gelesen, Brigitte Macron hat einmal darauf gepocht, dass sie auch eine Privatsphäre hat. Das hat sie wohl privat gesagt, aber zu diesem öffentlichen
Menschen. Vorlaufender Kamera.
Ja, aber es hat jemand gefilmt, und dass sie da sich auch mal fallen lassen möchte und einfach Sachen sagen frei. Ja. Und das aber mit einer Entschuldigung. Also ich finde es wahnsinnig entlarvend und macht einfach schon sowas deutlich, wie auch PolitikerInnen eben immer wieder Themen benutzen und instrumentalisieren, auch dieses, also so.
Ja, vor allen Dingen, dass sie mit diesem potenziellen Gewalttäter dann auch in der Sendung sitzt und sich gemein macht. Und
ja, als Täterschützerin. Also,
ja, total.
Ja, absolut, ja. Und dann eben die, also auch so massiv anzugreifen, das finde ich schon aussagestark.
Das war's, oder?
Nein, nein.
Hast du noch mehr?
Ja, noch ein bisschen. Also ja, dann noch mal ein Ausblick auf 2026. Wollte ich mal erzählen, dass das barrierefreie FZ hier in Freiburg in der Faulerstraße, auch hier auf dem Greta-Gelände, dieses Jahr, nächstes Jahr, 26, das 50-Jährige feiert.
Wie Radio Dreieckland. Radio Dreieckland ist übernächst, 27.
Ja, genau, also da sind ja jetzt diese...
Das FZ gibt schon länger als das Radio.
Ja, also nicht dieses, das war ja vorher in anderen Orten auch, aber die ganzen FZs, die ersten, die sind jetzt 50 Jahre alt. Ja. Und auch hier die Krampfader, aus der ich hier verschiedene Infos auch habe, die feministische Zeitschrift, die hat auch ihr 50-Jähriges in 26, und die möchte ich an anderer Stelle nochmal vorstellen, die ist einfach irgendwie gar nicht so bekannt. Genau.
Und noch was.
Ja, also letzte Woche hatten schon zwei unserer KollegInnen auch eine Nachricht, dass ein 6-jähriges Mädchen eine bestimmte Geste aus dem Auto gemacht hat und dann vor Entführung gerettet wurde. Und es gibt einfach eine Geste, und das finde ich gut, das immer wieder zu erzählen, die ein Zeichen ist, ich werde verfolgt, mir wird Gewalt angetan oder ich werde gerade verschleppt. Und das ist, du nimmst die Hand hoch, also flache Hand, senkrecht stellen, Daumen rein und dann die Finger über den Daumen klappen. Also nochmal die Hand hochstrecken, senkrecht, den Daumen nach innen klappen und dann die restlichen Finger drüber und das wiederholen.
Quasi geöffnete Hand, ja, mit, genau, eingeklappten Finger und geschlossene,
genau,
Hand.
Genau. Und das ist das Zeichen, und ich finde, das sollte nochmal sehr weiter verbreitet werden. Das hat schon manche gerettet tatsächlich.
Kann auch so auf dem Rücken ausgeführt werden.
Oder aus dem Autofenster oder
da, wo die Person, die mich bedroht, ja, genau, ist, nicht sehen kann.
Genau.
Das waren die feministischen Nachrichten aus dem Mittwochsmorgenradio von Radio Dreieckland. Und es folgt eine weitere, wenig erfreuliche Nachricht. Antifa Gino erneut in Paris verhaftet. Deutschland als internationale Anti-Antifa. In Paris wurde am 16. Dezember völlig überraschend der Antifaschist Rexino Gino Abbasai erneut festgenommen, diesmal auf Bestreben der Bundesrepublik. Nachdem der albanische Staatsbürger im November 2024 verhaftet wurde, kam er im Frühjahr ohne Auflagen frei. Die Justiz hatte eine Auslieferung an Ungarn, anders als die BRD etwa im Fall Maya, mit Berufung auf die Europäische Menschenrechtskonvention verhindert. Frankreich sah auch keinen Anlass für weitere Verfolgung und entließ Gino. Wie zahlreiche weitere AntifaschistInnen aus Deutschland, Syrien und Italien wird Gino von Ungarn und Deutschland wegen angeblicher Angriffe auf TeilnehmerInnen einer jährlichen Nazi-Großveranstaltung inkriminiert. Im Februar 2023 kam es beim sogenannten Tag der Ehre in Budapest zur Auseinandersetzung, und wenig überraschend trommelte der Staat zur rücksichtslosen Verfolgung Linker. Gino wurde nun wie vor einem Jahr in einem erneuten Antiterroreinsatz der französischen Polizei verschleppt. Das empört und verwundert seinen Anwalt Juri Krasulia gleichermaßen. Er hätte sich auf Nachfrage zum nächsten Polizeiposten begeben, so der Verteidiger. Gino wurde dem Vernehmen nach in die Räumlichkeiten einer Unterdirektion für Terrorismusbekämpfung gesperrt. Schon heute soll eine Anhörung im Gino wohlbekannten Justizpalast stattgefunden haben. Wir werden über den weiteren Verlauf berichten. Entschieden wird, ob er bis zum für den 24. Dezember geplanten Gerichtstermin in Haft bleiben muss oder nicht. Am 24. Dezember dreht sich die Anhörung dann um eine eventuelle Auslieferung an die BRD. UnterstützerInnen rufen zur Solidarisierung mit Gino und allen AntifaschistInnen auf. Eine Kundgebung war für heute 13 Uhr am an der Metro Cité vor dem Berufungsgericht angekündigt. Stadt Freiburg entfernt an der Blauen Brücke für 13.000 Euro Graffiti. Wegen der Entfernung von, Zitat, illegal angebrachten Graffiti war die Blaue Brücke am Montag eine ganze Weile für Radfahrende gesperrt. Sie mussten absteigen. Es kam zu einigen Geträngel auf der wichtigen Route für den Fuß- und Radverkehr. Auf Radio Dreieckland-Anfrage erklärte Kolja Mählicke, Pressesprecher der Stadt, Zitat, mit der Putzaktion haben wir illegale Schmierereien und Graffitis, die im Oktober diesen Jahres auf der Fahrbahn der Brücke angebracht wurden, beseitigt, Zitat Ende. Eine Spezialfirma war beauftragt worden. Wir wollten natürlich wissen, was das gekostet hat. Zitat, die Kosten beliefen sich auf ca. 13.000 Euro, so die Stadt, die sich in der Begründung der teuren Aktion quasi der fragwürdigen Broken-Windows-Theorie bediente. Zitat, es war die erste Art solch eine Säuberung bzw. Putzaktion. Das liegt daran, dass die ersten Schmierereien sehr schnell viele Nachahmer gefunden haben. Dadurch wurde die Brücke in kurzer Zeit sehr viel öfter bemalt als in der langen Zeit davor. Zitat Ende. Ganz schön schlimm, diese Bemalung. Nun wird die Brücke ganz bestimmt ganz lange unbemalt bleiben. Nein, mit 13.000 Euro könnte man bestimmt nichts Besseres anstellen. Leere Kassen scheint es in Freiburg wirklich nicht zu geben. Was das wieder kostet. Mit diesem Kommentar endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 17. Dezember 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.